Halleluja, Jesus, ich bete, dass du jetzt wirklich redest durch dein Wort, Herr. Ich bete, dass du Menschen überzeugst von deiner Wahrheit. Ich bete, dass du Hindernisse überwindest, Herr, die sie abhalten, auch davon, Herr, deinen vollen Segen im Moment zu empfangen, Herr. Ich bete, dass du Dinge durchbrichst, Herr, die Menschen schon lange mit sich herumtragen. Und ich spüre, dass ich das auch einigen sagen soll, direkt von Anfang an bei dieser Predigt. Du hast manchmal das Gefühl, irgendwie die Dunkelheit, der Zerbruch in deinem Leben ist so nachhaltig, ist so ausdauernd, hat so eine Griffkraft, dass es dich einfach nicht loslässt. Aber Jesus sagt dir, ich bin nachhaltiger, ich bin ausdauernder. Ich greife viel stärker zu und ich lasse dich nicht los. Bleib bei mir. Ich will diese Dinge in deinem Leben zerstören, die dich zerstören. Ja, Amen. Amen. Ich möchte heute Morgen mit euch darüber reden, wie wir auf Jesus reagieren. Wie wir auf Jesus reagieren. Und ich habe in dieser Woche einen kurzen Ausschnitt gehört vom größten Podcast, der in dieser Welt existiert. Den kann ich jetzt nicht unbedingt empfehlen, deswegen nenne ich den hier auch nicht, aber ihr kennt das ja mit YouTube und da werden dir irgendwelche Sachen manchmal auch vorgeschlagen. Und ich fand das interessant vom Titel, hab mal reingeklickt. Und was ich spannend war, dieser Podcast-Host, also der das da veranstaltet, ja, der hat gesagt über die christliche Botschaft, Mensch, wenn alle Christen das leben würden, was sie glauben, diese Welt wäre ein ganz anderer Ort. Und ich glaube, er hat recht. Amen. Also ich fühle mich da auch auf eine positive Art und Weise herausgefordert. Denn ich glaube, er hat recht. Wenn wir Christen authentisch sind in unserem Glauben, wenn wir Christen diesem ungezähmten Jesus, über den ich auch letzte Woche gesprochen habe, Raum geben, hey, dann können gewaltige Dinge passieren. Amen. Und manchmal habe ich auch schon Sätze gehört, die lauteten ungefähr so, hey, wenn die Dinge, die damals bei Jesus passiert sind, wenn die heute passieren würden, dann würde ich Jesus auch nachfolgen. Wenn Kirche so wäre, dann würde ich mich auch einklinken, dann wäre ich auch dabei. Und ich denke mir, schön, lass uns doch mal reingucken, wie das damals, als sich das alles abgespielt hat, wirklich war. War das so? Wir lesen mal, und zwar sind wir heute im Lukas-Evangelium, Kapitel 7, diese Verse 36 bis 50. Ein Pharisäer hatte Jesus zu sich zum Essen eingeladen. Amen. Das finde ich schon mal gut, ne? Und Jesus war gekommen und hatte am Tisch Platz genommen. In jener Stadt lebte eine Frau, die für ihren unmoralischen Lebenswandel bekannt war. Eine Sünderin, heißt es wörtlich. Manche Bibelübersetzungen übersetzen auch gleich mit, das war eine Art Prostituierte oder mindestens eine Ehebrecherin. Also das ist möglich, aber es ist nicht hundertprozentig gesichert. Als sie erfuhr, dass Jesus im Haus des Pharisäers zu Gast war, nahm sie ein Alabastergefäß voll Salböl und ging dorthin. Sie trat von hinten an das Fußende des Polsters, denn die lagen ja damals zu Tisch, ja, auf dem Jesus Platz genommen hatte, und brach in Weinen aus. Dabei fielen ihre Tränen auf seine Füße, da trocknete sie ihm die Füße mit ihrem Haar, küsste sie und salbte sie mit dem Öl. Also ihr dürft mich gerne zum Essen einladen, auf das da möchte ich ja nicht wirklich. Aber wir lesen weiter. Als der Pharisäer, der Jesus eingeladen hatte, das sah, dachte er, wenn dieser Mann wirklich ein Prophet wäre, würde er die Frau kennen, von der er sich da berühren lässt, wenn er wüsste, was für eine sündige Person das ist. Da wandte sich Jesus zu ihm. Ups, Jesus weiß, was in mir vorgeht. Oha, das ist übrigens auch bei dir so. Also, wenn du heute Morgen gekommen bist, um dich vor Gott zu verstecken, ist die Kirche ein denkbar schlechter Ort dafür. Aber wir überlassen das mal Gott und dir, was heute passiert. Jesus drehte sich zu ihm und sagte, Simon, ich habe dir etwas zu sagen. Simon erwiderte, Meister, bitte sprich. Zwei Männer hatten Schulden bei einem Geldverleiher, begann Jesus. Der eine schuldete ihm 500 Denare, der andere 50. Keiner der beiden konnte seine Schulden zurückzahlen. Da erließ er sie ihnen. Was meinst du wohl, welcher von beiden ihm gegenüber größere Dankbarkeit empfindet? Simon antwortete: Ich nehme an, der, dem die größere Schuld erlassen wurde. Richtig, erwiderte Jesus. Dann wies er auf die Frau und sagte zu Simon: Siehst du diese Frau? Jetzt wäre ein cooler Moment. Ja, genau. Ich bin in dein Haus gekommen und du hast mir kein Wasser für meine Füße gereicht. Sie aber hat meine Füße mit ihren Tränen benetzt und mit ihrem Haar getrocknet. Du hast mir keinen Kuss zur Begrüßung gegeben. Sie aber hat, seit ich hier bin, nicht aufgehört, meine Füße zu küssen. Ich betone nochmal, danke, nein. Du hast meinen Kopf nicht einmal mit gewöhnlichem Öl gesalbt. Sie aber hat meine Füße mit kostbarem Salböl gesalbt. Ich kann dir sagen, woher das kommt. Ihre vielen Sünden sind ihr vergeben worden. Darum hat sie mir viel Liebe erwiesen. Wem aber wenig vergeben wird, der lebt auch wenig. Er liebt auch wenig. Und zu der Frau sagte Jesus: Deine Sünden sind dir vergeben. Die anderen Gäste fragten sich: Wer ist dieser Mann, der sogar Sünden vergibt? Jesus aber sagte zu der Frau: Dein Glaube hat dich gerettet, geh in Frieden. Das ganze Lukas Kapitel 7 ist voll von dieser Frage: Wie reagieren Menschen darauf, wenn Gott anfängt zu handeln? Es ist ja immer eine Sache zu sagen, wie reagieren Menschen, wenn sie irgendwie gar nichts wahrnehmen von Gott? Aber hör mal, auf diese Frage will ich gar nicht eingehen. Das ist gar nicht die Frage, die für mich interessant ist. Ich glaube, dass an einem schönen Tag in deinem Leben auch Gott vor deiner Tür steht, an deine Tür klopft, dass er sich dir zeigt, sich dir offenbart. Und die Frage ist: Wie reagierst du dann? Und in Lukas Kapitel 7 werden eben unterschiedliche Reaktionen beschrieben. Da ist zunächst mal der Prophet Johannes, der Cousin von Jesus. Er hatte, Wahlkampf für Jesus gemacht. Er war der Prophet, der auch schon im Alten Testament vorausgesagt war, der jetzt wiederum dem Messias vorausgegangen ist, diesem König, den Israel erwartet hat, eben Jesus. Und er hat gepredigt, er hat Buße gepredigt, er hat gepredigt, dass Menschen, ihre Sünden bekennen sollen, den Dreck ihres Lebens bekennen sollen vor Gott und sich taufen lassen sollen als Zeichen, dass ihre Schuld abgewaschen ist. Und Johannes, der hat leidenschaftlich Jesus verkündet, der hat seine ganze Nachfolgerschaft, der war ein ziemlich erfolgreicher Prediger, die hat er alle zu Jesus geschickt. Er ist es, nicht ich, er, ich muss weniger werden, er muss mehr werden. Aber am Ende seines Lebens, nachdem Johannes alles richtig gemacht hatte, total treu war gegenüber Gott, da saß er im Gefängnis und sein Leben stand auf dem Spiel. Und er fragt sich: Ich habe mir das alles anders vorgestellt. Meine Erwartung, wie das sein würde, wenn der Messias erstmal auftritt, die war ganz anders. Ich dachte, der schmeißt die Römer raus. Ich dachte, der richtet das Königreich neu auf in Israel. Was ist los? Er hat Zweifel und er schickt seine Jünger zu Jesus und lässt ihn fragen: Bist du jetzt der Messias? Oder habe ich mich vielleicht doch getäuscht und wir müssen auf den anderen warten? Und da sagt Jesus ihm: Geht zu Johannes zurück und erzählt ihm, was ihr gesehen und gehört habt. Blinde sehen, Gelähmte gehen, Aussätzige werden geheilt, Taube hören, Tote werden wieder lebendig und den Armen wird die rettende Botschaft verkündet. Und sagt ihm: Glücklich schätzen kann sich jeder, der nicht an mir Anstoß nimmt, oder wie es Luther übersetzt hat, der sich nicht an mir ärgert. Das war die erste Reaktion: Zweifel. Zweifel sind übrigens okay, wenn man Jesus begegnet. Die Frage ist: Wo gehst du mit den Zweifeln hin? Weg von Jesus oder näher von Jesus oder näher zu Jesus, um dort auf deine Antwort zu warten? Dann haben wir eine zweite Reaktion, das würde ich mal sagen, das ist die Mehrheit. Und die Mehrheit, die hat Ausreden. Jesus, er redet davon, er sagt, Mensch, wie soll ich eigentlich die Leute, die heute leben, wie soll ich die Gesellschaft, womit soll ich die vergleichen? Und er sagt, die sind im Grunde wie Kinder, ja? Also die sich immer beschweren, egal was du machst. Die sagen mir, boah, wir haben Tanzmusik gespielt, du hast nicht getanzt. Wir haben Trauermusik gespielt, du hast nicht mit uns getrauert. Also egal was man macht, sagt Jesus, die sind nie zufrieden. Und er sagt dann in Lukas 7, Vers 33 und 34, Johannes der Täufer kam, fastete oft und trank keinen Wein. Da habt ihr gesagt, der ist ja von einem Dämonen besessen. Nun ist der Menschensohn gekommen, also ich heißt es, der isst und trinkt wie jeder andere und ihr wendet ein, er frisst und säuft und seine Freunde sind Zolleinnehmer und Sünder. Also Jesus sagt auch, hey, die Mehrheit, und ich glaube, das ist in jeder Gesellschaft so, da kannst du machen, was du willst, die werden immer einen Grund finden, um Jesus nicht nachzufolgen, um ihr Leben nicht für Gott zu öffnen. Ich erlebe das auch immer wieder als Pastor, ja. Da redest du mit Menschen und lädst sie in deine Gemeinde ein, manchmal sogar Verwandte, und dann fragst du, hey, wie war es denn für dich? Ja, es war schon stark, war cool, dass ihr auch zeitgemäße Sprache habt, dass man überhaupt was mitnehmen kann im Gottesdienst und so, aber irgendwie hat mir die Würde gefehlt, ja. Okay, sag ich, ja, dann keine Ahnung. Such dir wegen mir irgendeine Landeskirche, wo ein gläubiger Pfarrer ist, und geh dahin. Oh nein, das ist mir zu traditionell. Ja, was denn jetzt? Also, welche Art von Gemeinde gäbe es denn, wo du hingehen könntest, um Jesus nachzufolgen? Nur eine, wo du alles entscheidest? Ja, schwierig. Das wird's nicht geben. Ja, oder manchmal ist es auch so, wenn du so Gespräche führst mit Menschen, die eher atheistisch unterwegs sind, und dann sagen sie dir, hey, ich brauche schon auch Argumente dafür, dass ich Jesus nachfolgen kann. Und dann gibst du ihnen Argumente, und dass du, also, ich finde, Glaube kann nicht nur eine Kopfsache sein. Ja, okay. Und dann redest du mit vielleicht anderen Leuten und du erzählst, was du mit Jesus erlebt hast, wie er dich berührt hat. Und dann sagen sie, oh, nein, danke, das ist mir zu emotional. Also irgendwie ist das so im Menschen drin, dass man versucht, erstmal alles Mögliche vor sich aufzubauen, um Gott von sich abzuhalten. Wie reagierst du auf Gott? Wie reagierst du auf Jesus? Die Ausgestoßenen übrigens, wie haben die auf Jesus reagiert? Die haben sich ihm ausgeliefert. In Lukas 7, 29, da heißt es, alle, die Johannes zuhörten, selbst die von allen verachteten Zolleinnehmer, unterwarfen sich dem Urteil Gottes und ließen sich von Johannes taufen. Das finde ich spannend. Also überhaupt in diesem Kapitel, Jesus beschreibt einerseits, zeitweise folgen ihm viele nach, aber dann doch insgesamt lehnen sie ihn ab, die meisten. Also beides ist irgendwie da. Und dann sagt er, aber die Zolleinnehmer, also die Jobs hatten, wo alle in Israel gesagt haben, das sind die letzten Dreckskerle. Das sind die absoluten Sünder, Ausbeuter, die mit den Römern paktieren. Boah, sind die unrein, boah, sind die weit weg von Gott. Die reagieren mit ganz großer Leidenschaft auf Jesus und sagen, boah, dieser Jesus, keine Kompromisse mit der Wahrheit, aber trotzdem Gnade, der nimmt uns an. Und diese Zöllner, die Sünder, die haben ihm die Tür eingerannt, die haben sich ihm ausgeliefert mit allem, was sie waren. Und das finde ich faszinierend. Und dann ist die Frage, wie reagieren die Religiösen? Die es eigentlich hätten wissen müssen. Die eigentlich auch hätten Jesus erkennen müssen. Und da heißt es in Vers 30 von Lukas Kapitel 7, nur die Pharisäer und Gesetzeslehrer lehnten Gottes Plan zu ihrer Rettung hochmütig ab. Sie wollten sich nicht von Johannes taufen lassen. Mit anderen Worten, die Religiösen glaubten, wir brauchen das gar nicht. Nein, danke. Also wir sind gut drauf. Mit uns stimmt alles. Also ja, Jesus kann froh sein, wenn wir ihm unsere Türen öffnen, wenn wir ihn mal supporten und so weiter. Aber danke, wir brauchen jetzt keine Umkehr. Es gibt nichts, was wir uns vorzuwerfen hätten. Ganz unterschiedliche Reaktionen auf Jesus, oder? Und dann haben wir plötzlich diese Geschichte, die wir am Anfang gelesen haben. Und ich würde sagen, da kommt diese ganze Frage, wie reagieren Menschen darauf, dass Gott sich offenbart, dass Gott sich zeigt, die kommt zu ihrem Höhepunkt. Denn da zeigt sich Jesus. Und zwei Leute reagieren sehr, sehr unterschiedlich auf diesen Jesus. Da ist zunächst mal dieser Pharisäer, ja? Ich stelle mir vor, kurz bevor Jesus kam, stand er noch mal vorm Spiegel und hat sich gesagt, wow, du siehst gut aus. Du hast eine gute Woche gehabt. Du hast alle Gebote Gottes, hast du erfüllt, und wenn nicht, dann hast du Wahnsinnsopfer gebracht, um die wieder loszuwerden. Du hast es so gut gemacht. Meine Güte, du kennst das Wort Gottes, die Propheten, einen großen Teil auswendig. Die Menschen kommen zu dir, um von dir Rat zu holen. Du bist wirklich besser als die meisten hier in dieser Stadt, als die meisten hier in dieser Nation. Wow! Und weißt du, ein Pharisäer, könntest du jetzt vielleicht vergleichen heute mit einem Pfarrer, einem Pastor, einem Priester, einem Bischof, keine Ahnung. Also jemand, der wirklich sehr, sehr viel wusste über Gott und der, dessen Alltag es eigentlich war, mit dem Wort Gottes umzugehen und so weiter. Und weißt du, der war sowieso überall schon auf der Gewinnerseite in seinem Leben. Der wurde sowieso von den Leuten schon hofiert. Der war beliebt überall. Hey, der war sowas wie ein Anwalt oder ein Geschäftsführer oder ein Arzt irgendwo in deiner Nachbarschaft. Oh ja, wow, das ist echt ein klasse Typ und so weiter. Mit dem machst du gerne Smalltalk, lässt dich gerne mit ihm sehen, ja. Wenn deine Nachbarn vorbeifahren, na, ja, ich habe mal wieder ein gutes Gespräch gehabt mit meinem Freund, dem Staatsanwalt. Ho, ho, ho. So, irgendwie so, in der, so war der, ja. Und ich habe mal dieses Bild gebraucht, weißt du, der hatte schon Löcher in seinen besten Anzügen, weil er sich so oft auf die Schulter geklopft hat, was er denn für ein Hammertyp war. Das war schon alles durch, ja. Also der musste sich jeden Tag einen neuen Anzug kaufen, ne. Weißt du, sein Spiegel war schon heiser, weil der ihn so oft gefragt hat, wer ist der Schönste im ganzen Land? Wer ist der Klügste, der Göttlichste, der Frömmste, der Heiligste? Und nein, wahrscheinlich war der Spiegel gar nicht heiser, weil bevor der Spiegel antworten konnte, hat er schon gesagt, ja danke, ich weiß, ich, wow. Hey, und das jetzt in dieser Phase, wo Jesus irgendwo auf dem Höhepunkt seines Dienstes war. Noch die Anfangszeit, die Menschen waren erstaunt, der Himmel ist hereingebrochen plötzlich auf die Erde. Jesus ist da und Menschen werden gesund, böse Geister fahren aus, Menschen, die total kaputt waren, verändern sich. Hunderte und Tausende rennen Jesus die Bude ein, um plötzlich von ihm zu hören. Plötzlich war es wieder absolut hip, die Bibel zu lesen, absolut hip, in den Gottesdienst zu gehen. Jeder war irgendwie dabei, das war richtig stark. Weißt du, und Jesus hatte so viele Nachfolger generiert, ohne irgendwo bei YouTube zu sein oder Instagram oder Be Real oder TikTok oder sonst irgendwas. Einfach nur, weil Gottes Kraft in ihm sichtbar wurde. Gottes Kraft in ihm sichtbar wurde. Und jetzt dieser Pharisäer, der sowieso schon irgendwie immer alles kriegt, was er sich wünscht, der kriegt auch noch das Meet and Greet mit Jesus, das jeder gerade wollte. Ausgerechnet dessen Einladung nimmt er auch noch an, ja? Was muss der sich gut gefühlt haben, als er da mit Jesus zusammensaß und dachte sich, naja, ich weiß noch nicht so ganz, wer das ist, ob das so wirklich orthodox ist, seine Predigten, ob man das so alles glauben kann und so, aber ich will mal großzügig sein und diesen jungen, leidenschaftlichen Prediger mal ein bisschen supporten, ja, indem er sich in meinem Lichtglanz sonnen darf. Und dann war da diese Frau. Die hatte ganz andere Voraussetzungen. Eine Frau, das muss man so hart sagen, war auch damals in der jüdischen Welt, aber auch anderswo erstmal weniger wert als ein Mann. Und zwar nicht, weil die Rabbiner und andere das jetzt unbedingt aus dem Alten Testament hatten, sondern weil sich Traditionen eingeschlichen hatten, menschliche Traditionen, die irgendwie Frauen ganz schön klein gemacht haben. So, das war eine Grundvoraussetzung. Aber dann auch noch eine stadtbekannte Sünderin. Was auch immer es war. Ja, vielleicht war sie eine leichte Lady irgendwie, hatte eine Affäre nach der anderen, keine Ahnung, ich weiß es auch nicht. Aber jedenfalls wusste jeder, hey, die führt ganz konkret einen unmoralischen Lebensstil. Die tut ganz konkret Dinge oder hat sie getan, die absolut nicht vereinbar sind mit dem Willen Gottes. Weißt du, die hätte sich nie im Traum überlegt, Jesus zu sich einzuladen. Auf die Idee wäre die gar nicht gekommen. Ich dachte, ich habe sowieso keine Chance. Die hätte sich auch nicht im Traum vorstellen können, sich offiziell bei dieser Party jetzt anzumelden. Darf ich auch? Nein, hey, wenn die Leuten in ihrer Heimatstadt begegnet ist, dann haben die Straßenseite gewechselt. Keiner hat mit deren Wort geredet, aber ganz viel wurde über sie geredet. Oh ja, wisst ihr, was die und mit wem ich die wieder gesehen habe und wie die wohl lebt und hast du schon gehört? Und ja, also von wem das Kind wohl sein soll oder was weiß ich? Was weiß ich? Aber was ich so spannend finde, wir haben so unterschiedliche Voraussetzungen bei diesen beiden Menschen, aber wir haben so unterschiedliche Reaktionen auf die Gegenwart Gottes, auf die Gegenwart von Jesus Christus. Ich fange mal mit der Frau an. Die Reaktion dieser Frau, der Glaube, den Jesus am Ende lobt, auch am Ende von den Versen, die wir gelesen haben, dieser Glaube, der bestand aus Hingabe, absoluter Hingabe. Hey, diese Frau, die stand vielleicht noch eine Stunde vorher auch vor ihrem Spiegel. Und ich stelle mir vor, dass dieser Spiegel schon längst überall Risse hatte und zersprungen war wegen all dem Leid und all dem Elend, wegen all den Tränen, wegen all der Verzweiflung, die dieser Spiegel schon gesehen hatte. Und sie ist hoffnungslos und verzweifelt, aber dann wird dieser Gedanke in ihr immer größer, dieser Jesus ist da. Und ich weiß nicht, wie viel sie verstanden hatte zu der Zeit, wer dieser Jesus ist, aber sie sagt sich, wenn ich nur zu diesem Jesus kommen könnte. Irgendwie glaube ich, dass er anders mit mir umgeht. Irgendwie glaube ich, dass er mich rausholen kann aus der Schublade, in der mich alle Welt hineingesteckt hat. Irgendwie glaube ich, dass er die Last meiner Vergangenheit auflösen kann, dass ich in eine unbeschwerte Zukunft gehen kann. Irgendwie glaube ich das. Irgendwie glaube ich das. Und sie überlegt sich vielleicht einen Plan, wie werde ich das tun? Wie komme ich zu diesem Jesus hin? Und sie dachte sich, Mensch, am helllichten Tag kann ich mich diesem Haus nicht nähern. Die werden mich alle wegjagen. Aber vielleicht, wenn sie schon eine Weile gegessen und gefeiert haben und so weiter und es dunkel ist, dann schleiche ich mich in dieses Haus. Und so macht sie es irgendwann. Und sie nimmt das Kostbarste mit, was sie besitzt. Eine Flasche voll von kostbarem Parfüm. Die Summe, die da beschrieben wird, ist ungefähr ein Jahreslohn. Also wenn du es jetzt vielleicht hochrechnen willst, 30.000, 40.000 Euro, vielleicht ihre Altersvorsorge oder ihre Mitgift. Ich weiß es auch nicht, aber das sind Dinge, das Kostbarste, was sie besitzt, sagt sie, das werde ich mitnehmen. Und dann schleicht sie sich in der Nacht wie so eine Geheimagentin von Ecke zu Ecke, von Haus zu Haus, ja. Nähert sich vielleicht erstmal von hinten, kommt dann, sieht, oh, es steht keiner davor, Security, hat schon Feierabend. Und dann Tür ist geöffnet oder hing da vielleicht so ein Lappen davor, ich weiß es nicht, im Orient. Hebt zur Seite, guckt rein und sie merkt, wow, alles spielt mir in die Karten. Die Leute lagen am Tisch, der Hausherr und Jesus mit dem Rücken zu ihr. Alle sind irgendwie beschäftigt, alle hören Jesus zu, diesem Fachgespräch zwischen diesen beiden Bibellehrern, ja. Und die Diener sind beschäftigt, schon irgendwie abzuräumen und abzuspielen, abzuspülen, all diese Dinge. Alles ist irgendwie in Bewegung und keiner achtet auf die Eingangstür. Und sie ergreift den Moment, wo gerade die Diener in der Küche sind, rennt zu Jesus, schmeißt sich dahin, wo er liegt, an seine Füße und fängt an, bitterlich zu weinen. Bitterlich zu weinen. Und dann sind die Füße von Jesus nass durch ihre Tränen. Und sie tut etwas, was absolut ungehörig war. Sie öffnet ihr Haar. Also, du hast als jüdische Frau deine Haare eigentlich gar nicht gezeigt. Aber ganz bestimmt hast du nicht deine Haare offen getragen in der Öffentlichkeit. Das war eigentlich schon fast etwas Anrüchiges, Sexuelles. So wurde es in der damaligen Kultur gewertet. Aber Jesus weiß, das sind nicht ihre Motive. Und sie kniet da und sie nimmt ihre Haare und fängt an, die Füße von Jesus abzuwischen. Und dann nimmt sie das Kostbarste, was sie besitzt. Sie zerbricht diese Flasche und salbt die Füße von Jesus damit. Und ich stelle mir vor, sie heult und heult und heult. Und irgendwas sieht sie in den Augen von Jesus. Und irgendwas sieht der Gastgeber in den Augen von Jesus. Und irgendwas sehen die Diener und die Security in den Augen von Jesus, das alle aufhält, jetzt diese Situation aufzulösen. Keiner traut sich. Das ist die Reaktion dieser Frau gewesen. Und Jesus sagt ihr: Frau, dein Glaube hat dich gerettet. Und da haben wir jetzt die letzten beiden Wochen immer wieder drüber gesprochen. Glaube ist nicht zurückhaltend. Glaube ist leidenschaftlich. Glaube gibt Jesus das Beste. Glaube sucht Jesus wirklich mit Macht. Glaube fragt in erster Linie danach, wie ist mein Verhältnis zu Jesus? Wie nah bin ich ihm? Er fragt nicht in erster Linie danach, was denken alle Menschen über mich? Wie werde ich gesehen? Werde ich vielleicht auch irgendwie für verrückt gehalten durch den Glauben oder irgendwas in der Art? Ihr Lieben, wir hatten einen ganz tollen Bruder in der Gemeinde in Pforzheim, wo ich ursprünglich herkam. Ja? Und das war so auch Spanier von seiner Herkunft. Und ich sag mal so, der war immer, also schon per se, ja, war der immer schon mal deutlich leidenschaftlicher als wir alle. Also der hat immer, wenn bei uns 100%, da hat er immer schon mal 150% gehabt, ja, wenn er Menschen begegnet ist. Und dann war er aber auch noch einer, dem Jesus unglaublich begegnet ist. Jemand, den Jesus total einfach sich geschnappt hat. Der war selber als Weise groß geworden, hat sich immer abgelehnt und zurückgesetzt gefühlt. Und dann hat er aber doch irgendwie hier in Deutschland sich was aufgebaut, hat eine eigene Firma gehabt, ein großes Haus in der Innenstadt, war eigentlich überall gerne gesehen. Aber gut, ein Teil von dieser Kohle war illegal. Durch Unterschlagung und durch andere Dinge hatte er sich das erarbeitet. Irgendwann begegnet ihm Jesus. Und Jesus bringt Annahme in sein Leben. Der nie Eltern hatte, ist plötzlich ein Kind Gottes. Und er hat ein ganz anderes Selbstbewusstsein, eine ganz andere Wertschätzung für sein eigenes Leben. Aber gleichzeitig ist er auch ein Kind des allmächtigen Gottes, der für die Wahrheit steht. Und er sagt sich, so wie ich bis jetzt hier weitergemacht habe, wie ich mir meine Sachen erarbeitet habe, kann ich nicht weitermachen. Und er zahlt alles zurück, was er illegal erlangt hat. Das bedeutet, seine Firma muss er verkaufen. Sein Haus muss er verkaufen. Und jetzt wohnt er seit Jahrzehnten in einer kleinen Mietwohnung. Zuerst mit seiner Frau und drei Kindern und jetzt mittlerweile alleine. Hey, warum handelt jemand so? Warum? Weil Jesus ihm begegnet ist. Und weil er Jesus begegnet. Weil er sagt, dieser Jesus, der mich so anders sieht, der mir eine Identität gegeben hat, die ich vorher nicht habe, nach dem greife ich mit aller Macht. Und ich sagte, jeder in seinem Ort, wo der gewohnt hat, der hat jetzt dann später nicht mehr direkt in der Stadt gewohnt, jeder kannte den. Ich habe so viele Menschen kamen in unsere Gemeinde und haben gesagt, ja, Person XY hat mich eingeladen. Ja, dachte ich mir schon. Und weißt du, manche in der Gemeinde haben gesagt, manchmal, oh, der ist aber vielleicht ein bisschen wild und der geht immer so auf die Leute zu und so weiter. Aber soll ich dir was sagen? Keiner hat so viele Leute mit zur Kirche gebracht wie er. Keiner von den anderen hat so viele Leben berührt und verändert wie er. Warum sollen wir uns zurückhalten, wenn wir das Beste haben, was diese Welt nur braucht? Warum sollen wir uns zurückhalten, wenn Jesus in unser Leben hineingebrochen ist, wenn wir den Himmel kennengelernt haben, wenn wir totale Annahme erfahren haben, wenn wir Freiheit von unserer Schuld erfahren haben. Warum sollen wir uns zurückhalten, wenn wir diesen Jesus haben? Warum sollen wir uns zurückhalten, wenn wir das Gegenmittel haben für all das Gift in dieser Welt, für all den Streit, für all den Hass, für all die Überheblichkeit, den Stolz, der sich über andere Menschen setzt? Warum sollen wir uns zurückhalten? Wir wollen eine leidenschaftliche Gemeinde sein. Wir wollen Jesus suchen. Wir wollen seine Macht suchen. Wir wollen glauben, dass er heute noch Menschen berührt und wir wollen Menschen in die Verbindung mit Jesus bringen. Amen. Amen. Aber wie reagiert dieser Experte? Der Experte, er reagiert mit Stolz. Ich finde das stark. Jesus erzählt ihm erst dieses Gleichnis, sagt, guck mal, der eine hat viel Schulden, der andere wenig. Was glaubst du, wer ist dankbarer am Ende, wenn sie beide die Schulden erlassen bekommen? Und er sagt, naja, wahrscheinlich der mit den größeren Schuldenhaufen. Und Jesus sagt, so ist es. Und weißt du, so sieht man das auch bei euch beiden. So sieht man das auch bei euch beiden. Sie ist dankbar, weil sie genau weiß, wie viel Schuld sie in ihrem Leben hat. Und Jesus sagt dann, ich finde das so interessant, ich stelle mir so vor, wie er ständig hin und her guckt, ja, zwischen dem Pharisäer Simon und dieser Frau. Und er sagt, weißt du, Simon, du hast mir nicht mal Wasser gegeben für meine Füße. Und Freunde, damals in Israel, staubige Straßen, ja, Dreck überall, es gab keine Müllabfuhr, es gab keine Kanalisation und so weiter. Hey, du bist immer mit dreckigen Füßen zu deinen Gastgebern gekommen, egal wo du hingegangen bist. Und es war eine absolute Unverschämtheit, ehrlich gesagt, dass man Leuten kein Wasser für ihre Füße angeboten hat. Das ist wie wenn du Gäste hast und sie fragen dich, darf ich mal deine Toilette benutzen? Nein. Kannst du mal gucken im Garten, ob du einen Tannenbaum findest. Ne? Aber meine Toilette haben wir gerade erst sauber gemacht. Dankeschön, das muss nicht sein. Also du hast mir kein Wasser für meine Füße gegeben. Und er sagt, sie hat meine Füße mit ihren Tränen gebadet und ihre Haare als Handtuch benutzt, um sie wieder sauber zu wischen. Dann sagt er, du hast mir nicht mal einen Kuss gegeben, als ich hier in deine Tür reingekommen bin. Jetzt fragst du dich wieder, was heißt das hier mit dem Kuss? Was machen die da? Naja, das war tatsächlich ein Zeichen der Wertschätzung und der Gastfreundschaft. Gab es auch bei den ersten Christen den sogenannten Bruderkuss oder einmal rechts, einmal links oder manchmal auch direkt auf den Mund. Aber das war nicht so ungewöhnlich. Das war nichts irgendwie, in dem Fall gar nichts Sexuelles, sondern einfach ein Zeichen der Wertschätzung. Und es war völlig normal. Also du könntest nach heutigen Maßstäben sagen, dieser Pharisäer, er lädt Jesus zu sich nach Hause und er gibt ihm nicht mal die Hand, als er bei ihm vor der Tür steht, als er reinkommt. Total unverschämt, total unverschämt. Und Jesus sagt, sie hat nicht aufgehört, meine Füße zu küssen. Dann sagt er wieder, Simon, du hast mir nicht mal einen Tropfen Öl für meinen Kopf gegeben, aber sie hat meine Füße mit dem kostbarsten Öl gesalbt. Das war nämlich auch so ein Zeichen der Wertschätzung. Wenn du einen besonders wichtigen Gast hattest, dann hast du ihm so einen Tropfen von so einem schönen Öl so auf seine Haare gesprengt, dann roch der auch gut und es war gleich so ein ganz anderes Arbeiten, ja? Also sowohl für dich als auch für ihn, ne? Nichts davon. Also erstaunlich. Wir sehen, dass mit der Haltung von diesem Mann eigentlich eine Menge nicht stimmt. Eine Menge nicht stimmt. Und man könnte es so zusammenfassen: Dieser Pharisäer erhielt sich selber für gerecht. Hey, was die Gebote betrifft, kann ich mir nichts vorwerfen. Was den Tempelkult betrifft, kann ich mir nichts vorwerfen. Ich mache alles so, wie es vorgesehen ist. Und das schon immer. Aber es ist erstaunlich, man kann Gebote halten und dabei das Wesen der Gebote übersehen. Warum halten denn, oder warum haben Juden Gebote gehalten und warum halten Christen auch manche Gebote, die immer noch gültig sind, weil sie im Neuen Testament bestätigt worden sind? Warum tun wir das? Nicht aus Zwang, nicht um vor Gott gut dazustehen, sondern aus Anbetung. Weil wir unserem allmächtigen Gott Ehre machen wollen durch unser Leben. Weil wir Jesus Ehre machen wollen durch unser Leben. Deswegen leben wir anders, als diese Welt lebt. Deswegen lassen wir unsere Wertmaßstäbe nicht bestimmen, auch von dem, was die Gesellschaft gerade wichtig und interessant und gut findet, sondern allein von Jesus. Es ist Anbetung, es geht um viel mehr. Und dieser Pharisäer, er hat Gebote erfüllt, aber Gott angebetet hat er nicht. Und wir sehen ja, wie Jesus, das ist ein paar Kapitel später, Lukas 10, da fasst er das ganze Gesetz in dem sogenannten höchsten Gebot zusammen und er sagt, Freunde, worum geht es eigentlich im Gesetz? Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, mit deinem ganzen Herzen, von ganzer Seele, mit deiner ganzen Kraft und mit deinem ganzen Verstand und deinen Nächsten wie dich selbst. Dieser Mensch hatte vielleicht, dieser Pharisäer, alle einzelnen Gebote gehalten. Aber die Stoßrichtung insgesamt des Gesetzes hat er nicht erkannt gehabt. Er hat befolgt, aber nicht angebetet mit seinem Leben. Er hat den Sohn Gottes, Den menschgewordenen Gott in seiner Mitte, in seinem Haus, hat er überhaupt nicht geehrt. Geschweige denn mal von ganzem Herzen, mit ganzer Kraft, ganzer Seele, mit dem ganzen Verstand. Sondern er saß gleichgültig neben Jesus. Und die erste Ausgestoßene, die reingekommen ist, die hat gleich wirklich verstanden, worum es geht. Und hat sich Jesus zu Füßen geworfen und ihm ihr ganzes Leben geweiht. Das war der erstaunliche Unterschied. Diese Frau, sie kannte den ganzen Schmutz ihres Lebens, das brauchte ihr keiner sagen. Und Jesus, in all seiner Annahme, in all seiner Liebe, er hat das nicht gut geheißen. Er hat ihr weder gesagt, hey, ist jetzt gut, wir machen ab sofort Gottesdienste nur noch so, irgendwie, dass die Frauen mit vorne liegen und weinen und ihre Haare schwenken und so weiter. Das hat er nicht gesagt. Er wusste, was das in dem Moment bedeutet hat. Aber er hat auch nicht gesagt, ja, komm, pass auf, das mit Sünde und dass Dinge vielleicht nicht so gut gelaufen sind, wen interessiert's? Nein, er hat gesagt, deine Sünde ist dir vergeben. Damit hat er zwei Dinge gesagt. Erstens mal, deine Sünde war wirklich Sünde. Es gibt richtig und falsch. Und für Gott ist es ein Problem. Diese Dinge stehen zwischen Gott und Menschen. Das hat er bestätigt. Aber zum Zweiten sagt er damit, wenn er sagt, deine Sünden sind dir vergeben, ich werde für dich sterben. Das wusste sie nur noch nicht. Denn noch gab es überhaupt keine Grundlage, dass ihre Sünden jedenfalls nicht ein für alle Mal vergeben werden konnten. Überall da, wo Jesus zu Menschen gesagt hat, deine Schuld ist dir vergeben, hat er einen Schuldschein über sein ganzes Leben ausgestellt und gesagt hat, deswegen ist es meine Bestimmung, an diesem Kreuz zu sterben, als Opfer für die Sünden der ganzen Welt. Erstaunlich. Man könnte es so zusammenfassen, und wir kommen jetzt langsam zum Ende, ein Mann, der alles über Gott weiß, der wusste aber nichts über sich selbst. Weil er wirklich geglaubt hatte, dass er vor Gott eigentlich perfekt dasteht. Weißt du, ich glaube gar nicht, dass Jesus ihm sagen wollte, ja, ich sehe das auch so, dass du keine Schuld hast. Aber ich weiß, es ist deine Haltung. Du glaubst, du hast dir eigentlich kaum was vorzuwerfen. Wenn du so, ja klar, jeder sündigt ja. Das höre ich auch ganz oft, ne? Aber das hat mit Sündenerkenntnis eigentlich nichts zu tun. Sondern Sündenerkenntnis weiß, oh Jesus, vergib mir, ich habe dich gerade, den Sohn Gottes hier, völlig gleichgültig und von oben herab behandelt. Wie kann ich nur? Und Jesus, ich habe die Menschen, die dir wichtig sind und die du zu dir ziehen willst, die waren mir total egal. Ich habe mich einfach nur über die erhoben und habe gedacht, hey, so schnell, so, wie ich die wieder loswerden kann, desto besser. Und wir hatten eine Frau, die wusste vielleicht fast nichts über Gott, aber sie wusste alles über sich selbst. Und das hat sie in eine Lage versetzt, ihr Leben Jesus zu schenken. Und hier können wir jetzt ein bisschen abstrahieren. Wir lernen nämlich Dinge über Religiosität und über Religion auf der einen Seite und über lebendigen Glauben auf der anderen Seite. Religion, die sehen wir bei diesem Pharisäer, die gibt Gott einen Teil von sich. Oh ja, bestimmte Gebote und manchmal auch in christlichen Kreisen. Also ich kleide mich zumindest richtig und bestimmte Dinge sind mir nie passiert und manche Sachen sage ich auch nicht und so weiter. Aber steht unser Leben wirklich Jesus zur Verfügung? Kann Jesus auch das Beste von mir haben? Setze ich das für ihn ein? Religion gibt Gott einen Teil, um ihm ja nicht alles geben zu müssen. Und echter lebendiger Glaube gibt Gott das Kostbarste, was er besitzt, weil er gar nichts sieht und kennt, was ihm wichtiger wäre als Jesus. Religion hat sich nichts vorzuwerfen. Oh ja, ich habe doch gefastet, gebetet, gespendet. Das habe ich nicht gemacht. Das habe ich gemacht. Glaube hat nichts, worauf er sich etwas einbilden kann. Und aus dieser Art Glaube entsteht eine ganz andere Leidenschaft für Jesus. Ein ganz anderer, zupackender Glaube. Solange ich das Gefühl habe, Gottes Gönner zu sein, werde ich nicht sein Anbeter sein. Ich finde, das ist so ein richtig guter, eine gute Zusammenfassung von dieser Predigt. Solange ich noch das Gefühl habe, Gottes Gönner zu sein, boah, ich bin eigentlich ein richtig Hammertyp und jetzt kann Gott mich auch noch kriegen. Das ist doch fantastisch. Gott, boah, also, was soll ich sagen, ne? Es ist schon der Wahnsinn, ja. Aber jemand, der weiß, dass er nichts vorzuweisen hat vor Gott und alles von ihm geschenkt bekommen hat, der wird sich ihm hingeben, der wird ein Anbeter sein mit allem, was er ist und hat. Was nehmen wir mit? Ihr Lieben, Glaube ist hingebungsvolle Liebe an Jesus. Glaube ist verrückte Liebe. Glaube ist verrückte Großzügigkeit gegenüber Jesus und seinem Reich. Glaube ist, hat nichts mit Haltung und irgendwie nur Frömmigkeit zu tun, sondern Glaube ist Hingabe. Zweitens nehmen wir mit, Jesus ist der Sohn Gottes. Ihn nicht mit diesem Glauben zu lieben, ihn nicht von ganzem Herzen zu lieben, das ist Wahnsinn. Das ist Wahnsinn. Und was nehmen wir noch mit? Die Triebfeder unseres Glaubens ist nicht Druck, sondern Dankbarkeit. Ihr Lieben, der Skandal damals in diesem Haus war nicht das Verhalten der Sünderin. Der Skandal war das Verhalten von allen anderen. Der Skandal war das Verhalten von allen, die zögerlich, zurückhaltend, lieblos, gönnerhaft, gleichgültig mit Jesus umgegangen sind. Ich wünsche mir, dass wir eine Gemeinde sind, dass wir Menschen sind, die Jesus so lieben wie diese Frau. Amen. Amen. Das predigen wir gerade, das ist, was uns bewegt. Das werden wir so lange predigen, bis wir alle so sind. Amen. Ihr Lieben, ich will Raum geben. Ist jemand da, der noch keine Entscheidung für Jesus getroffen hat? Ich bin davon überzeugt, dass dieser Jesus heute hier ist. Ich glaube, dass er sich in dieser Predigt gezeigt hat. Nicht, weil ich denke, ich habe so toll gepredigt, sondern weil ich weiß, dass Jesus mich dazu berufen hat und dass er sich auch offenbart, wenn wir mit Sehnsucht zusammenkommen. Jesus hat sich dir heute gezeigt. Jesus hat dir gezeigt, wie er ist. Jesus hat dir gezeigt, welche Macht er hat über deine Vergangenheit. Jesus hat dir gezeigt, welche Annahme bei ihm ist. Jesus hat dir gezeigt, wie er mit dir umgehen möchte, in Wahrheit und in Gnade. Jesus hat dir gezeigt, dass er bereit ist, sich vor aller Welt zu dir zu bekennen und dafür einzustehen, dass keiner mehr über dich herfallen kann, dich ablehnen kann, dich für wertlos verkaufen kann. Jesus stand da und niemand konnte auf diese Frau losgehen. Er saß da nur, aber die Autorität, die von ihm ausging, hat gesagt, hier bin ich. Und soll ich dir was sagen? Dieser Pharisäer, er steht im Grunde für das Gesetz, für die Forderung Gottes tatsächlich, denn das Gesetz ist erstmal was Gutes gewesen, wo Gott sagt, ich verlange vollkommene Gerechtigkeit. Ich verlange etwas, das mir entspricht, der Heiligkeit meines eigenen Wesens. Und dieses Gesetz, das kann nur zu einer Überforderung werden. Das kann nur zu einem Vorwurf werden in unserem Leben. Hey, Jesus, weißt du nicht, dass er und er und er und er und sie und sie und sie, dass sie es alle nicht gehalten haben? Weißt du es nicht? Das ist die Sprache des Gesetzes. So muss das Gesetz auch reden, denn das ist die Aufgabe des Gesetzes. Und ohne Jesus wären wir hoffnungslos verloren. Aber Jesus, er stellt sich zwischen uns und die Gesetzlichkeit und das Gesetz und sagt, ja, ich weiß. Aber ich bezahle. Ich spreche das über den Menschen aus, was das Gesetz über ihn nicht aussprechen kann. Das Gesetz kann nicht sagen, du bist gerecht. Das, was Gott sich wünscht, sein Wesen, kann nicht sagen, du bist gerecht. Aber der andere Teil seines Wesens, die Hingabe, der kann sagen, ich nehme all die Folgen auf mich, weil ich dich liebe. Und ich spreche dich gerecht durch meinen Tod am Kreuz. Und da möchte ich einfach heute fragen, ist jemand, der heute eine Beziehung mit Jesus anfangen möchte, der heute wie diese Frau nicht gönnerhaft, sondern voller Hingabe zu Jesus kommen möchte und sagen möchte, Jesus, so wie ich dich heute kennengelernt habe, kann ich sagen, dir will ich folgen. Jesus, ich will dich um Vergebung von meiner Schuld bitten. Jesus, ich danke dir, dass du mich freisprichst. Und ich frage jetzt einfach mal, und ihr Lieben, lasst uns heute mal nicht die Augen schließen. Das darf jeder sehen. Diese Frau, der war gar nichts unangenehm und peinlich, oder? In der Öffentlichkeit dieses Hauses hat sie getan, was sie getan hat. Und die konntest dir sicher sein. Und sie konnte sich sicher sein. Davon wurde das Dorf am nächsten Tag auch sprechen. Beim Edeka und Penny und beim Bäcker und Metzger und so weiter. Es war ihr egal. Ist jemand da, der sagt, ich habe noch keine Beziehung mit Jesus, aber ich will heute diesen Jesus zu meinem Herrn machen, zu meinem Retter erklären. Ich will sagen, danke, dass du mir für mich gestorben bist. Und ich will heute anklopfen und sagen, ich möchte ein Kind Gottes sein. Dann streck einfach deine Hand nach oben. Es ist eine Gelegenheit, und ich weiß nicht, wie viele Gelegenheiten du haben wirst in deinem Leben, aber heute ist eine Gelegenheit, wo dir Jesus begegnet. Wie ist deine Reaktion? Wie ist deine Reaktion? Ich frage noch einmal, ist jemand heute da, der heute diese Entscheidung treffen möchte? Amen, danke. Wir wollen dann ein gemeinsames Gebet sprechen, um diese Lebensübergabe festzumachen. Und dann wollen wir noch gemeinsam ein Lied singen und dann diesen Gottesdienst abschließen. Entschuldigt, dass es etwas später wird heute, aber ich glaube, dass Gott geredet hat. Und er hat auch zu Christen geredet über deine Hingabe. Hey, wir sehen so viele Wehen in dieser Welt, oder? Gaza, Ukraine, USA, Russland, USA, China, Russland. Wir sehen so viele gesellschaftliche Umwälzungen. Diese Welt braucht Jesus. Diese Welt braucht lebendige Gemeinden. Diese Welt braucht neue Kirchen in Europa, in Deutschland, in Ostdeutschland, in Westdeutschland, in Tschechien, in Polen, in Ungarn. Und wir brauchen diese Haltung von dieser Frau, dass wir als Kirche wieder anfangen können, uns wieder zu entwickeln, uns zu multiplizieren, uns zu vermehren. Zurückhaltung wird den Auftrag nicht erledigen. Aber dieser leidenschaftliche Glaube, ey, Jesus wird sich dazu stellen, wir haben das hier gesehen. Jesus liebt das, wenn wir ihm so begegnen. Amen. Wir wollen dieses gemeinsame Gebet noch beten. Steht doch mit mir auf gerne. Für die eine Person, die heute eine Entscheidung treffen will, bete mit mir und die Gemeinde hilft und betet auch mit. Jesus Christus, heute treffe ich eine Entscheidung. Ich will dir nachfolgen. Ich will dir vertrauen. Vergib mir meine Schuld. Mach mich zu deinem Kind. Erfülle mich mit deinem Heiligen Geist. Schenk mir ein neues Leben. Und jetzt Achtung, du bist mein Retter und du bist mein Herr.